Was ist der Sinn unseres Daseins? Mit dieser Frage fängt alles an. Dafür gehen wir zurück ganz an den Anfang der Bibel, wo erzählt wird, wie die Welt erschaffen wurde. Im 1. Mose, 1. Kapitel, lesen wir in Vers 26 und 27. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Und im 2. Kapitel, im 1. Buch Mose, im Vers 7, wird das dann noch mal ein bisschen genauer beschrieben. Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Die Menschen wurden also von Gott geschaffen und sie wurden von ihm geformt und er machte sie sich ähnlich. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle so aussehen wie Gott, wenn er in den Spiegel guckt, ja? Sondern ich erkläre das gleich noch ein bisschen besser, was es bedeutet, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Und Gott machte den Menschen lebendig, indem er uns seinen Lebensatem einblies, ja, seinen Geist hat er uns dadurch gegeben. Die Menschen, die ersten, Adam und Eva hießen sie, lebten in enger Beziehung mit Gott. Er ging mit ihnen im Garten Eden, wo sie lebten, spazieren, er redete mit ihnen und Adam und Eva konnten Gott jeden Tag sehen und mit ihm sprechen. Der Auftrag an sie lautete, Kinder zu bekommen und über alle Tiere auf der Erde zu verfügen, ja, über die ganze Erde zu herrschen. Das alles sollte aber aus der engen Beziehung mit Gott geschehen. Und diese enge Beziehung mit Gott, die kann der Mensch haben, weil er bei seiner Erschaffung von Gott geprägt wurde. Also dieses nach seinem Ebenbild geschaffen zu sein, heißt, wir haben sozusagen Gottes Fingerabdruck oder sogar einen Handabdruck auf uns. Und Gott freute sich über den Menschen. Den habe ich gut hingekriegt. Und die Menschen erfreuten sich an der wunderschönen Erde, die Gott für sie geschaffen hatte, und waren glücklich in der Beziehung mit Gott und miteinander. Also der Auftrag lautete, in der Art, wie der Mensch lebt und wie er sich die Erde getan macht, soll er Gott die Ehre geben, denn schließlich hat Gott ihn geschaffen. Das ist auch unser Auftrag, zu ehren in allem, was wir tun, mit jedem Atemzug. Im Prinzip sind wir dafür, dass Gott uns und diese Erde erschaffen hat, Gott Ehre und Dank schuldig. Das ist unsere Bestimmung. Für Adam und Eva im Garten Eden oder auch im Paradies war das keine Last oder Schuld, ja, in dem Sinne, so, wir sind ihm was schuldig, sondern sie waren mit Gott zusammen, sie sprachen mit ihm, sie hatten Beziehung und alles war so schön, wie es schöner nicht hätte sein können. Es gab keinen Zank oder Streit, es gab keine Einsamkeit, es gab keine Krankheit, es gab keinen Hunger oder Durst oder gar Tod. Niemand weinte, sondern die Menschen waren einfach nur glücklich. Aber dann kam die Geschichte mit der Schlange, die den Menschen einredete, dass sie einen Vorteil davon hätten, vom Baum der Erkenntnis zu essen, obwohl Gott doch verboten hatte, von diesem Baum zu nehmen. Und so fing alles übel an. Als der Mensch sich entschied, nicht auf Gott zu hören, da kam das Böse in die Welt und war von da an nicht mehr aufzuhalten. In den ersten Büchern der Bibel lesen wir, dass Gott den Menschen Gebote gab, wie sie leben sollten. Er hat sie versorgt, er hat sie geführt, aber immer wieder haben die Menschen sich gegen ihn entschieden. Das ging ein paar tausend Jahre so. Gott hat sich das angeguckt, hat von seiner Seite aus immer wieder Friedensangebote, Liebesangebote gemacht und die Menschen haben mal Ja gesagt und mal Nein. Wenn wir aber nicht zu Gottes Ehre leben, dann machen wir bei Gott quasi Schulden. Wir sind es unserem Schöpfer, der uns das Leben geschenkt hat, schuldig, ihm die Ehre für alles Leben, auch unseres, zu geben. Aber wir wollen das oft nicht. Wir wollen unser eigener Herr sein und alles allein können, ohne Gott. Und so baut sich ein Schuldenberg auf. Die Bibel nennt das Sünde und meint damit Zielverfehlung. Unser Auftrag ist es, Gott die Ehre zu geben für alles, besonders für unser Leben. Wenn wir in unserem Auftrag nicht nachkommen, verfehlen wir unser Ziel, in enger Gemeinschaft und ständiger Kommunikation mit Gott ein glückliches Leben zu leben. Denn das Schönste und Friedlichste und Beglückendste und Befreiendste, das ist, wenn wir in Beziehung mit Gott leben, weil er nur Gutes für uns will. Doch die Schlange redet uns noch heute ein, dass wir ohne Gott besser dran sind, dass wir selbstklug sind und dass wir keinen Gott brauchen. Anstatt zur Ehre Gottes zu leben, entscheiden wir uns oft genau für das Gegenteil. Wir dienen dem Bösen, dem Todbringenden, dem Zerstörerischen. Die wenigsten von uns tun das bewusst. Wenn ich wirklich vor die Wahl gestellt werde, ja, möchtest du Licht und Liebe oder möchtest du Dunkelheit und Gleichgültigkeit, naja, dann fällt mir die Wahl nicht schwer. Ja? Aber, dass ich Gott nicht die Ehre gebe, dass ich mich für den Tod statt für das Leben entscheide, das passiert meistens dann, wenn ich es mir eben nicht bewusst mache. Jedes Mal zum Beispiel, wenn ich schlechte Laune habe und einfach nur aus meiner schlechten Laune raus irgendjemand anmeckere, dann diene ich der zerstörerischen, der finsteren Seite. Jedes Mal, wenn ich schlecht über jemanden denke oder vielleicht sogar schlecht über jemanden rede, dann diene ich der dunklen Seite. Jedes Mal, wenn ich wütend werde, diene ich der finsteren Seite. Jedes Mal, wenn ich überheblich bin, und sei es auch nur in meinen Gedanken, oder wenn ich einen anderen Menschen sogar verspotte oder verhöhne, diene ich der zerstörerischen Seite. Jedes Mal, wenn ich lüge, und sei die Lüge auch noch so klein, diene ich der finsteren Seite. Jedes Mal, wenn ich zur Zerstörung der Erde beitrage, weil ich wieder zu faul war, mit dem Fahrrad zu kommen und mich doch ins Auto gesetzt habe. Jedes Mal, wenn ich kein Bioprodukt kaufe, obwohl ich es mir leisten könnte. Jedes Mal, wenn ich Kleidung kaufe, die von Kinderhänden hergestellt wurde. Jedes Mal, wo ich die Augen vor Unrecht verschließe oder mein eigenes Herz verschließe. Bei 1000 kleinen Gelegenheiten diene ich der dunklen, zerstörerischen Seite. Und jedes Mal, wenn ich das tue, mache ich Schulden bei Gott. Wenn ich ganz ehrlich Bestandsaufnahme mache, dann erkenne und weiß ich, dass mir irgendwas von diesen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, und da gibt es wahrscheinlich auch noch eine Menge mehr, irgendwas davon passiert mir mindestens einmal am Tag. Ja, mindestens. Einige Sachen vielleicht sogar mehrmals am Tag. Oder verschiedene Dinge. Ja? Und ich bin jetzt 53. Ich kann gar nicht ermessen, wie groß mein Schuldenberg inzwischen ist. Der fing ja schon an, sich aufzubauen, als ich so vielleicht mit 3 ungefähr meine erste Lüge erzählt habe. Das heißt, seit 50 Jahren sammle ich jetzt täglich bei Gott Schulden an. Das ist inzwischen ein Riesenberg. Und dass ich, die ich doch die ganz großen Sachen, ja, also Mord und Totschlag und Kindesmisshandlung und all diese ganz schlimmen Dinge, die habe ich ja gar nicht gemacht, ja? Und trotzdem ist mein Schuldenberg schon unermesslich. Wenn ich mir das bewusst mache, habe ich eigentlich keine Hoffnung auf Rettung. Von einem russischen Zaren wird erzählt, dass er sich gerne mal unter das Volk mischte. Und so kam es, dass er eines Abends einen Brief fand von seinem Rittmeister, der diesen Brief als Abschiedsbrief geschrieben hatte. Der Rittmeister hatte eine riesige Summe an Spielschulden und es gab keine Hoffnung, dass er das Geld je zurückzahlen könnte. So sah er den einzigen Ausweg darin, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er schrieb: So viel Schuld, wer kann das bezahlen? Da schrieb der Zar: Ich, und setzte seine Unterschrift darunter. So musste sich der Rittmeister nicht das Leben nehmen, weil ihm jemand seine Schulden abgenommen hat. Für mich und meine Schulden bei Gott hat zum Glück auch jemand unterschrieben und gezahlt. Das war Jesus. Als Gott sah, dass die Menschen es aus eigener Kraft nicht schafften, ihm die Ehre zu geben und mit ihm in guter Beziehung zu leben, da beschloss er, einen Rettungsanker in die Welt zu senden. So wie die EU Griechenland viele Milliarden Euro als Rettungsanker gegeben hat, damit das Land nicht bankrott geht, so hat Gott einen Rettungsanker oder einen Rettungsring ausgeworfen, damit wir alle nicht untergehen in unserem Schuldenberg. Dieser Rettungsanker heißt Jesus. Sein Name bedeutet Heiler, Erlöser, Retter, Befreier. Gott hat seinen eigenen Sohn gebeten, als Mensch auf die Erde zu kommen, um uns alle zu retten. An Weihnachten feiern wir den Beginn dieses Rettungseinsatzes. Jesus, der schon dabei war, als die Welt erschaffen wurde, gibt seine göttliche Macht auf und kommt als Menschenbaby zur Welt. Mit Jesus hat Gott einen Rettungsanker ausgeworfen, der die ganze Welt wieder in Ordnung bringen kann. Eine Welt, die so aus den Fugen geraten war, dass es eigentlich keine Hoffnung für sie gab. Wikipedia schreibt über das Ankern Folgendes: Ein Anker ist eine Einrichtung, mit der ein Wasserfahrzeug auf Grund oder auf Eis festgemacht wird, um nicht durch Wind, Strömung, Wellen oder andere Einflüsse abgetrieben zu werden. Als Symbol steht der Anker für die Treue, in der christlichen Symbolik für die Hoffnung. Im übertragenen Sinne ist ein Rettungsanker eine Person oder Sache, die einem in einer gefährlichen Situation hilft. Der Rettungsanker ist der letzte Halt, an den man sich in einer Notlage klammern kann. Wenn ich also anfangs gefragt habe, wozu? Warum ist das alles, was wir so schön in Lego gesehen haben, so passiert? Wozu war das alles gut? Dann lautet die Antwort: Es ist passiert, weil Gott mit Jesus einen Rettungsanker auswerfen wollte. Er wollte es möglich machen, dass wir wieder in Einklang mit Gott leben. Denn das Schönste und Friedlichste und Befreiendste und Beglückendste überhaupt ist, wenn wir in enger Beziehung mit Gott leben. So wie es am Anfang mal war, bei Adam und Eva, bevor die Schlange in ihr Leben trat. Lass uns jetzt zusammen ein Lied hören. Und auch wenn ihr es kennt, singt vielleicht nicht unbedingt mit, sondern hört einfach zu und lasst den Text auf euch wirken.
Es gibt Versöhnung selbst für Feinde. und echtem Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ziel in Ewigkeit.
Danke. Und kannst du jetzt das andere Bild als Hintergrundbild anwerfen? Super. Die Geburt von Jesus, die feiern wir heute, weil er unser Rettungsanker ist. Aber seine Geburt war nur der erste Schritt der Rettungsaktion. Als Jesus auf die Welt kam, da hat Gott uns von sich aus die Hand entgegengestreckt. Er hat uns den Anker zugeworfen, den Rettungsring. Doch ohne das Kreuz ist die Krippe sinnlos. Die eigentliche Rettung kam durch Jesus' Tod. Erst als er alle unsere Schulden mit seinem Leben bezahlte, konnten wir wirklich gerettet werden. Seine Geburt war nur der erste Schritt. Der zweite Schritt war sein Tod am Kreuz und seine Wiederauferstehung. Das feiern wir an Ostern. Da feiern wir, dass Jesus den Tod, das Zerstörerische, das Finstere und Dunkle besiegt hat, indem er alle Schulden, die wir hatten und die wir jemals machen würden, auf sich genommen hat und für uns gestorben ist. Funktioniert hat das nur, weil er selbst komplett unschuldig war und weil er dann sozusagen auf der anderen Seite wieder herausgekommen ist, indem er vom Tod wieder ins Leben zurückgekehrt ist. Der dritte Schritt in unserer Rettungsaktion oder in der Rettungsaktion, der muss von uns getan werden. Wir müssen diese Rettung auch annehmen, sonst ist sie nicht wirksam. Wenn ich sage, Jesus, ich will aber nicht, dass du meine Schulden bezahlst, dann zahlt er sie auch nicht. Wenn wir uns aber an den Rettungsanker hängen, wenn wir Jesus bitten, dass er auch unsere Schulden, die wir bei Gott aufgehäuft haben, bezahlt, dann sind wir sofort schuldenfrei. Wir haben keine Belastungen mehr und können wieder fröhlich vor Gott kommen. Die frohe Botschaft von Weihnachten ist also, es gibt bedingungslose Liebe von Gott, unserem Vater. Er wünscht sich Beziehung mit uns. Er möchte nicht, dass die Schulden zwischen uns stehen. Und mit Jesus schickt Gott einen Rettungsanker, der die gute Beziehung zwischen Gott und den Menschen wieder möglich macht. Lass uns jetzt zusammen ein paar Weihnachtslieder singen, in denen wir Gott die Ehre geben. Und vielleicht versteht ihr so manchen Text heute noch einmal ganz neu oder tiefer. Und sollte jemand die Weihnachtsbotschaft überhaupt ganz neu verstanden haben und Jesus als seinen Retter annehmen wollen, dann kommt gerne nach dem Gottesdienst zu mir.